Wir werden heute das Buch Maleachi zum Ende bringen, beziehungsweise ich werde das mit euch tun. Und zum Abschluss möchte ich das Ganze aber nochmal Revue passieren lassen, was bisher kam. Das letzte Mal ist jetzt ja auch schon eine ganze Weile her, und da ich jetzt nicht so oft wie sonst Simon predige und auch oft andere Sachen gemacht habe, ist es jetzt schon ein geschlagenes Jahr her, dass ich damit begonnen habe, dieses kleine Buch. Und deshalb nochmal zum Überblick. Ich habe das in der Zwischenzeit bestimmt öfter gelesen als ihr, deshalb, dass das jeder nochmal im Kopf hat. Maleachi war der letzte Prophet, der an Israel gesandt wurde. Das wisst ihr wahrscheinlich noch. Die Zeit, in der er wirkte, ist die sogenannte nachexilische Zeit. Also in der Zwischenzeit war Israel einmal nach Babylon deportiert worden und wieder zurückgekommen. Diese Rückkehr war mit einem gewissen geistlichen Aufbruch verbunden, dem Aufbau des Tempels, der Stadtmauer und auch nationalen Umkehren. Also zweimal kehrte das Volk wirklich auch national von ihrer Sünde zum Herrn um. Aber wir sehen im Buch Maleachi, dass das schnell wieder Geschichte war, wie so oft in der allgemeinen Geschichte Israels. Dieses Buch, und das ist allgemein auch etwas der Sinn der Propheten, wir haben ja immer die Geschichtsbücher und die Propheten, die etwa zur gleichen Zeit spielen. Und die Propheten sind immer wie ein Blick ins Innere des Volkes, von dem wir in den Geschichtsbüchern lesen. Und in diesem letzten Buch sehen wir ins Herz der Juden zur Zeit, als Gott das letzte Mal zu ihnen spricht, bevor er den Herrn zu ihnen sendet. Und was sehen wir? Wir sehen leider nichts Gutes. Gott weist sein Volk allgemein wieder zurecht, wie in jedem Propheten, fast jedem Propheten. Was ist das Problem? Eigentlich ist das Problem ihre Haltung zu Gott. Sie werfen ihm Untreue vor. Sie meinen, sie wären treu und Gott wäre der sie ungerechtfertigt verlassen hätte. Wir sehen ja, es beginnt schon mit, in Kapitel 1, Vers 2. Gott spricht, ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Das ist der Vorwurf des Volkes zu dieser Zeit an Gott. Und so, das wisst ihr bestimmt noch, geht das ja von Abschnitt zu Abschnitt. Gott macht einen Vorwurf und sie weisen ihn zurück und sagen, entweder sprechen ihm die Liebe ab oder sagen, ja, er sagt, ihr habt mich verunreinigt, und sie erwidern, worin haben wir dich verunreinigt? Wir haben nichts Falsches getan. Noch einmal durchzugehen, die ersten 5 Verse bekräftigt eben Gott, dass er sein Volk sehr wohl liebt, beginnt dann aber damit zu zeigen, dass sie ihn nicht lieben, indem er ihnen bestimmte Vergehen vorwirft. Zuerst schlechten Opferdienst, schlechte Opfer, Priester, dann in Kapitel 2, die ihre Arbeit nicht recht machen, nicht von Herzen und somit eigentlich das Volk zur Sünde verführen. In der zweiten Hälfte von Kapitel 2 Treulosigkeit im Volk. Sowohl einerseits wird es manifest durch Ehescheidung, die Gott verboten hatte, zumindest in diesem Ausmaß, und auch mit Ehen, mit fremden Völkern, die Gott ihnen auch untersagt hatte. Das ist der erste Abschnitt, den hatte ich allgemein, Kapitel 1,1 bis 2,16, den ich überschrieben hatte mit Ich bin euch treu, aber ihr mir nicht. Und dann der zweite Abschnitt von Kapitel 3, von Kapitel 2,17 bis 3,21, Ich verändere mich nicht, ihr leider auch nicht, wo sie ihm vorwerfen, dass er das Böse doch nicht richten wird, dass er nicht zu seinem Gesetz steht, und der Herr mehrfach bekräftigt, dass es sehr wohl so ist. Ersten Kapitel 3, wo er sie darauf hinweist, er wird schon richten, aber sie sollen eher mal daran denken, was mit ihnen geschehen wird an diesem Tag. Dann nochmal die speziellere Ermahnung in Bezug darauf, dass sie den Zehnten nicht geben, was ein Beispiel dafür sein soll, dass sie eben umkehren müssen. Und dann der Text, den wir beim letzten Mal hatten, der eigentlich nochmal ganz ähnlich spricht wie am Anfang von Kapitel 3. Aber hier wird jetzt nochmal eine Gruppe von Gerechten erwähnt, das erste Mal. Also es gab nicht nur die selbstgerecht waren und Gott letztlich verachteten, sondern auch welche, die Gott tatsächlich noch fürchteten. Und dieser Abschnitt endet damit, dass der Herr zeigt, wie der Tag des Herrn aussehen wird, an dem man sehen wird, wer den Herrn gefürchtet hat und wer nicht und welchen Nutzen es hatte und hat, den Herrn zu fürchten oder eben nicht. Ich bin mit diesem Abschnitt nicht ganz fertig geworden. Deshalb möchte ich diese Verse jetzt nochmal vorlesen und euch zumindest noch sagen, wie diese Verse zu verstehen sind. Maleachi Kapitel 3, die Verse 19 bis 21. Dort lesen wir: Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Also das Ganze ist die Antwort darauf, dass sie gefragt haben, welchen Nutzen hat es denn, dass wir Gott dienen sollten? Er sagt, an diesem Tag werdet ihr es sehen. Zuerst beschreibt er dann das Verderben der Gottlosen. Alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, werden sein wie Stoppeln. Also jetzt kommen so ein paar Bilder. Also einfach Stoppeln, das ist eben der Überrest vom Stroh, das halt einfach sofort verbrennt. Weil das heißt, der Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Das mit dem Wurzel und Zweig ist ein Bild dafür, dass absolut an diesem Tag wird absolut keine Hoffnung mehr sein. Das Beispiel, das er bringt, ist ein Brand, sagen wir zum Beispiel ein Waldbrand, und solange von einer Pflanze noch eine Wurzel im Boden wäre oder noch ein Zweig, der ausschlagen könnte, dann gäbe es noch eine minimale Hoffnung für diese Pflanze und übertragend eben hier jetzt für diese Menschen. Aber das macht er hier klar, an diesem Tag wird jede Hoffnung vorbei sein. Das ist auch eine Wahrheit, die uns und vor allem ungläubigen Menschen schwer reingeht und die wir auch oft nicht wahrhaben wollen und wo ich auch schon Christen gehört habe, die das bezweifeln. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, entweder des Todes des einzelnen Menschen oder der Wiederkunft des Herrn, dann ist jede Umkehr unmöglich. Dann ist weder Wurzel noch Zweig da. Dann ist keine Hoffnung mehr da, nichts, was noch ausschlagen könnte. Keine Chance mehr zur Umkehr. Wenn der Tag kommt, dann ist Ende. Und deshalb auch diese drastischen Ermahnungen von Gott immer, kehrt vorher um. Das ist die eine Seite, das Verderben der Gottlosen. Und danach auf der anderen Seite das Schicksal der Gerechten, das hier ja auch jetzt wieder mit ein paar Bildern dargestellt wird. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet. Und so wurden im vorherigen Abschnitt auch schon die unter den Juden beschrieben, die eben nicht diesem allgemeinen Abfall angehören, sondern die den Überrest bilden. Euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Nun, dieses Bild, die Sonne der Gerechtigkeit. Einerseits ist das Bild, denke ich, recht einleuchtend. Der Gerechte ist in der Welt der Sünde, für den Gerechten ist die Welt der Sünde wie die Nacht, in der er lebt. Und er wartet auf den Tagesanbruch. Und Gott sagt eben, dieser Tag wird für euch das sein. An diesem Tag wird für euch die Sonne aufgehen. Wird für euch der Tag anbrechen, wird die schöne Zeit anfangen, wird das anfangen, worauf ihr alle Zeit gewartet habt. Es wird die Sonne der Gerechtigkeit sein. Denn an diesem Tag wird dann auch Gott seine Gerechtigkeit offenbaren. Ja. Und wir wissen als, ja, wir wissen, wir sind auch Sünder, aber wir wissen, uns ist vergeben. Aber allgemein wird in dieser Welt erstmal sehen wir nicht, dass wie Gottes Gerechtigkeit eben waltet. Und deshalb, ja, das hatten wir auch beim letzten Mal besprochen. Das heißt im Buch Prediger, weil das Urteil über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschen voll Böses zu tun. Und darunter leiden diejenigen, ja, manchmal auch andere, aber vor allem die, die Gott fürchten, die die Gerechtigkeit lieben. Und an diesem Tag wird eben Gottes Gerechtigkeit offenbar werden. Und die, die ihn fürchten, das wissen wir, die brauchen diese Gerechtigkeit nicht mehr zu fürchten. Die brauchen nicht zu fürchten, von ihr weggerafft zu werden. Damals verheißt Gott schon durchweg, die, die sich an ihn halten, die wird es nicht treffen. Und damals noch durch Schattenbilder dargestellt in den Opfern und im Neuen Testament geoffenbart, weil er ihre Schuld weggetan hat durch den Herrn Jesus Christus. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Und ich denke, es ist nicht umsonst, vielleicht nicht unbedingt jetzt in den Versen enthalten, aber nicht umsonst deuten fast alle Ausleger, also alte Ausleger, früher, wo man noch mehr gespielt hat mit Bildern, das auch auf Christus. An diesem Tag, und es ist ja auch so, an diesem Tag wird Christus erscheinen, erst die Sonne, auf die wir warten, der Morgenstern, wie es in der Offenbarung heißt, das Licht, auf das wir warten, der diesen Tag anbrechen lassen wird und diesen Tag auch herbeiführen wird, diese Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit. Das Bild ist noch nicht zu Ende. Das heißt, es wird Heilung unter ihren Flügeln sein. Und manche deuten das darauf, nicht, dass ihr das mal irgendwo lest in einem Kommentar, also eine geflügelte Sonne fand man in diversen Ausgrabungen und war in heidnischen Religionen ein Bild für den Schutz der Gottheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott ein heidnisches Symbol hier verwendet, auch wenn manche das annehmen. Viele Ausleger und die meisten auch heutigen tendieren eher dazu, es so zu deuten, dass diese Flügel die Strahlen darstellen sollen. Wir haben ja oft so eine blumige Sprache im Alten Testament und gerade in solchen Symbolen. Und somit sollen diese Flügel eben die Strahlen dieser Sonne symbolisieren, wie sie sich entfalten über die Erde. Und ja, wie Sonnenstrahlen, diese Gerechtigkeit, dass ja, die Welt erfüllen wird. Und es wird Heilung unter diesen Flügeln sein. Und das bezeichnet dann eben jetzt die Wiederherstellung einfach der Erde. Ja. Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle im Neuen Testament, ich schlage sie kurz auf. In dieser Zeit wird dann auch die Erde, die ja dem Sündenfall, Römer 8, wird auch die Erde wieder hergestellt werden. Römer 8, ab Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Also die Schöpfung seufzt mit. Wir lesen am Anfang beim Sündenfall, durch die Sünde wurde auch die Schöpfung verdorben. Seit der Sünde gibt es Tod und Zerfall, tendiert die Schöpfung dazu, uns Mühe zu machen. Und seither fressen sich auch die Tiere gegenseitig. Wir wissen aus Jesaja, dass das umgekehrt wird an diesem Tag. Einfach die ganze Welt wird heil sein an diesem Tag. Alles wird wieder in Ordnung sein und alle Last wird vorbei sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Dieses Bild, da wünscht man sich manchmal, man wäre doch vielleicht noch in der Landwirtschaft, dass man sich das jetzt wirklich vorstellen könnte. Von einem Ausleger habe ich mal gehört, dass das wohl Kälber sind und dass er das auch schon gesehen hatte in seiner Kindheit. Wenn Kälber im Winter zur Welt kommen und noch nie draußen waren und ihr Leben lang im Stall verbracht haben und dann das erste Mal im Frühjahr rauskommen und die dann tatsächlich hüpfen, wie du es diesen Tieren eigentlich gar nicht zutraust. Und das ist dieses Bild der Freude, das Maleachi hier verwendet für die Gläubigen, die an diesem Tag endlich aus diesem Stall, aus dieser Nacht befreit werden und endlich da sind, wo sie sein wollen, wo sie hingehören, in das Reich unseres Herrn. Und dann noch Vers 21, und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde. Das klingt jetzt nicht so freundlich, aber es ist, ja, das jemanden zertreten wird ja oft als Bild dafür benutzt, dass man ihn eben ja, bekriegt und bezwingt. Aber wir sehen schon aus dem Bild heraus, dass das hier nicht gemeint ist. Sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. Also sie werden schon besiegt sein, weil der Herr wird kämpfen. Die Gläubigen werden sich nicht am Ende der Tage erheben und die Welt bezwingen. Nein, der Herr allein wird kommen und wird sein Reich aufrichten. Und wir werden nur die sein, die hinterherlaufen und sich freuen. Aber dieses Bild, das wird hier eben gesagt, weil es eben diesen Triumph auch zeigen soll. Wir hatten vorher diese Situation, dass dort diese, ja, die Gottlosen sind, die sich über Gott lustig machen, die Gott verachten. Und danach die, die den Herrn fürchten und auch darunter leiden, unter diesen. Und das soll eben zeigen, sie werden triumphieren an diesem Tag. Sie werden die Gewinner sein am letzten Tag. Das heißt nicht umsonst, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und sie werden zuletzt lachen. Sie werden triumphieren, wenn der Herr triumphieren wird. Das ist das Bild, mit dem dieser Abschnitt schließt. Mit dem der Herr auch seine Ermahnung beendet und kommt dann zum sogenannten, ja, dann kommen noch drei Verse, die den Abschluss bilden und die möchten wir jetzt nochmal genauer betrachten. Drei Verse, eine Ermahnung und eine Verheißung, die Gott an all das bisher Gesagte anordnet. Und diese Verse, sie schließen einerseits das Buch Maleachi ab, sie schließen aber auch das ganze Alte Testament ab, sind die letzten Worte Gottes an das Volk Israel, bevor erst Johannes der Täufer und dann Jesus auftaucht. Er wird 400 Jahre in der Zwischenzeit schweigen. Letzte Worte haben ja an sich schon eigentlich einen Charakter, der ihnen allein dadurch, dass sie letzte Worte sind, Gewicht verleiht. Und lesen wir diese Verse mit dem Gedanken, das sind die Worte, mit denen Gott sein Volk auf den Messias hin dem Messias entgegenschickt. Das sind die Worte, das Letzte, was der Herr ihnen sagt, bevor er eben erst wieder durch seinen Sohn reden wird. Und wir können es auch allgemeiner sagen, in diesen Versen werden uns die Wahrheiten genannt, die erstens das Alte Testament zusammenfassen und auf der anderen Seite, die ein Mensch braucht, um reif für Christus zu sein. Um reif zu sein, um von Christus zu hören. Ich möchte die Verse jetzt einmal lesen, die Verse 22 bis 24, die letzten Verse des Buches Maleachi. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das sind die Abschlussworte des Alten Testaments. Wir können sie ganz einfach untergliedern in Gott fordert Gerechtigkeit, der Vers 22 und dann die Verse 23 und 24. Gott wird die Ungerechtigkeit beseitigen. Gott wird die Ungerechtigkeit beseitigen. Zuerst diese Aufforderung, die recht einfach und jetzt nicht unbedingt überraschend kommt, gedenkt an das Gesetz Moses. Klar, das sagt Gott durch das gesamte Alte Testament, haltet euch endlich an das Gesetz. Aber es steckt auch eine ziemlich und gewisse Tragik dahinter, dass das Alte Testament damit schließen muss. Er muss sie nach circa 1100 Jahren seit Gesetzgebung sagen, alles wieder zurück auf Anfang. Diese ganze Zeit hat euch keinen Schritt nach vorn gebracht. Keinen Schritt weiter. Kein Prophet, kein König hat in irgendeiner Form vielleicht ein zeitweisiges Aufleben, aber in keiner Form eine Besserung gebracht. Nicht das Exil, nicht König David, nicht die Rückkehr. Er muss immer noch sagen, wieder alles zurück auf Anfang. Gedenkt an das, was ich euch ganz am Anfang gesagt habe. Jetzt wurde extra nochmal beschrieben, dass ich am Horeb für ganz Israel befohlen habe, als ihr noch nicht mal im Land wart, als ich euch berufen habe und mit euch in den Bund getreten bin. Denkt an die Satzungen und Rechte, die ich euch ganz am Anfang genannt habe. Und hier wird somit auch im Buch Maleachi nochmal ganz zugespitzt der Gerechtigkeitsanspruch Gottes deutlich, den er an sein Volk hat und den er auch an dich hat, an jeden Menschen. Das Erste, was wir daraus schließen müssen, ist, Gottes Anspruch verändert sich nicht. In 1100 Jahren hat er sich nicht ein bisschen verändert und er sagt genau das, was am Anfang war. Die Umstände haben sich stark geändert. Ja, sie sind mittlerweile ein beherrschtes Volk. Momentan auch, wir lesen, sie leiden unter Nahrungsmittelknappheit wegen Missernten, aber er sagt trotzdem, ich habe gesagt, ihr sollt mir den Zehnten bringen, also habe ich gesagt, ihr sollt mir den Zehnten bringen, also habt ihr das zu tun. Sein Anspruch, den er einmal aufgestellt hat, ändert sich nicht. Es passt sich nicht den Umständen und nicht der Zeit an. Und das müssen wir uns auch heute einprägen, wo uns das von allen Seiten gesagt wird, das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Gott hat sich auch heute nicht geändert, nicht ein bisschen. Es verändert sich nicht durch Umstände, aber, und das ist der andere Punkt, sie kommt dem Sünder auch nicht entgegen, wie wir uns das manchmal hoffen oder meinen. Er sagt nicht, okay, ihr kriegt das scheinbar nicht auf die Reihe, dann wenigstens ein bisschen. Ja? So wie sie es ja gedacht haben. Sie meinten, ja, wir opfern doch. Das ist nicht ganz richtig, aber wir opfern doch. Nein, falsch geopfert ist falsch, ist wie nicht geopfert. Und er sagt ja, bevor ihr es so macht, in Kapitel 1, Vers 10, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen. Halbe Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit und ist schlimmer, sagt er, wie gar nicht Gott versuchen zu gehorchen. Dieses Geheuchelte ist sogar schlimmer, sagt er, wie nichts zu tun. Fast richtig ist auch falsch. Und genauso auf der anderen Seite, einige oder viele Gebote halten, ist auch noch falsch. Eigentlich hat sich viel getan zur Zeit Maleachis. Davor war ja durchweg das Thema, hört auf, Götzen zu dienen. Das war immer die Hauptanschuldigung Gottes und die hat wirklich aufgehört nach dem Exil. Man findet auch nicht nur in der Schrift, auch in der Ausgrabung und in der Archäologie, gut, natürlich ist die Schrift eigentlich wichtiger, ich bräuchte das andere gar nicht sagen, aber man findet wirklich keine Spur mehr von Götzendienst in Israel. Also das Hauptübel, könnte man ja sagen, ist doch ausgemerzt. Aber das reicht nicht, überhaupt nicht. Die Ermahnungen werden kein bisschen schwächer im Buch Maleachi oder Sacharja wie in den vorherigen Jahren. Gott fordert absoluten Gehorsam. Gott fordert absoluten Gehorsam. Und das liegt schon allein daran, dass das Gebot auch der Ausdruck seines Wesens ist. Ich habe vor ein paar Tagen im Buch Jesaja gelesen und dort sagt Gott Folgendes im 42. Kapitel, im Vers 21. Oder auch nicht. Doch nicht. Ich habe mir den falschen Vers. Ach, das ist Jeremia. Jetzt. Ich denke schon, ich habe die Stelle extra nochmal nachgeprüft. Jesaja 42, Vers 21. Es gefiel dem Herrn, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Das Gesetz ist groß und herrlich. Und zwar wegen seiner Gerechtigkeit, weil sein Wesen seine Gerechtigkeit groß und herrlich ist, muss es auch sein Gesetz sein. Und so wenig wie er sein Wesen verleugnen wird, wird er seine Anforderungen verleugnen. Jetzt sollten wir uns aber an dieser Stelle zumindest noch kurz Gedanken darüber machen, welche Beziehung haben wir heute als Nichtjuden zur Zeit des Neuen Testaments, welche Beziehung haben wir eigentlich zum Gesetz? Inwiefern trifft uns das eigentlich? Ja. Und vor allem, wenn im Neuen Testament so schöne Sätze stehen wie, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Oder in Römer 7, wir sind freigesprochen vom Gesetz. Was bedeutet das? Und all das tendiert manchmal dazu, in uns Gedanken zu wecken wie, ja, es ist auch heute nicht gut zu sündigen, aber letztlich passiert mir ja nichts. Ja, ich darf nicht sündigen, aber so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ich möchte ein paar Stellen im Neuen Testament aufschlagen zu diesem Thema und zuerst im Römerbrief. Im 3. Kapitel, der Vers 20. Römer 3, Vers 20. Dort steht, den Vers kennen wahrscheinlich alle von euch, weil, oder ich lese ab Vers 19, da beginnt der Satz, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also, dadurch, dass Gott das Gesetz gegeben hat, sollten die Menschen sehen, sie werden es nicht halten und sehen, dass sie Sünder sind und sehen, dass sie Erlösung brauchen. Das ist recht und wir sollten deshalb dankbar sein für die Gebote. Aber wir machen einen Fehler, wenn wir deshalb glauben, das Gesetz ist nur da, dass wir den Menschen sagen können, du bist Sünder, komm zu Jesus. Eine andere Stelle ist Römer 6, 14, wo auch etwas Ähnliches steht wie in 3, 19. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ihr seid nicht unter dem Gesetz. Das, was man sich so schön herziehen kann. Aber die Frage ist jetzt, was meint Paulus mit solchen Aussagen? Denn auf der anderen Seite beendet er seinen Brief ab Kapitel 12 mit lauter Anforderungen und Geboten und sagt, tut dies, tut jenes, tut das, ordnet euch der Obrigkeit unter und befolgt ihre Gesetze, liebet eure Nächsten, seid zuvorkommend gegenüber jedermann und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Das sind Gesetze. Und Gott will auch tatsächlich von uns, dass wir sie halten. Und der gleiche Paulus, der sagt, wir sind nicht unter dem Gesetz, schreibt Dinge wie in 1. Korinther 6, Vers 10, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also irgendwie scheinen wir doch nicht einfach alles tun zu können, was wir wollen. Was meint also Paulus mit diesen Aussagen? Nun zuerst meint er, wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, dann heißt das, wir sind nicht mehr unter der Haushaltung des Gesetzes. Das heißt auf der einen Seite, wir sind nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Das heißt unter der Strafe, die darauf verordnet war. Ein Gesetz bedeutet ja, es sagt auf der einen Seite, das ist verboten, und wenn du das tust, dann bekommst du diese Strafe. Und von dieser sind wir tatsächlich frei. Wir sind freigesprochen von der Strafe der Sünde. Einerseits. Andererseits sind wir aber auch auf der anderen Seite von dem Fluch freigesprochen, denn ein Teil des Fluches des Gesetzes war die Kraftlosigkeit, die dahinter war. Das lesen wir im Galaterbrief. Gott hat den Menschen das Gebot geboten, und wir sehen eben, wie gesagt, im Alten Testament, sie waren nicht fähig, es zu halten. Und genau deshalb schreibt Paulus jetzt, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid. Wir sind nicht mehr geknechtet unter die Sünde. Wir sind nicht mehr verloren unter dem Gebot Gottes. Ja, wir haben nicht mit der Hölle zu rechnen, wenn wir sündigen, wenn wir Christen sind, tatsächlich. Aber Gott möchte trotzdem von uns, dass wir gerecht leben. Und es ist sogar eigentlich eine Verheißung, wenn du Christ bist, dann wirst du gerecht leben. Dafür wird Gottes Geist und dafür wird Gott Sorge tragen. Aber das sehen wir auch noch etwas im zweiten Teil von dem Text, den wir betrachten. Zuerst noch etwas anderes, was vielleicht irgendwo logisch ist, aber was ich trotzdem ansprechen möchte. Die Frage ist ja, in welcher Beziehung stehen wir jetzt wirklich? Ich meine, ja, wir haben die Gebote Gottes zu halten, aber welche? In welcher Beziehung stehen wir wirklich zum Gesetz, das Gott dem Volk Israel auf dem Horeb geboten hat? Und wir sehen klar, dass viele dieser Dinge im Neuen Testament aufgehoben werden. Die Apostel beschließen ganz klar, dass die Heidenchristen sich eben nicht unter die Speisevorschriften zum Beispiel beugen müssen. Nur zwei nennen sie ihnen, um eben den Juden kein Anstoß zu sein. Allgemein, wenn wir das Gesetz lesen, dann gibt es eben manche, die waren speziell dafür, also natürlich war alles speziell an Israel gerichtet. Und es gibt Abschnitte wie 2. Mose 21, ab Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er 6 Jahre lang dienen und im 7. soll er unentgeltlich freigelassen werden. Das ist jetzt nicht das, was direkt an uns gerichtet ist, weil es an Israel als Staat gerichtet war. Und so gibt es weitere Gesetze, die zum Beispiel symbolischer Natur waren. Wie jetzt zum Beispiel 3. Mose, Kapitel 19, die Verse 27 und 28, dort steht, ihr sollt den Rand eures Haupthaares nicht rundum abschneiden, auch sollst du den Rand deines Bartes nicht beschädigen. Also wir dürften uns nicht rasieren, theoretisch. Aber nein, das gilt eben nicht für uns. Oder zum Beispiel Vers 19, meine Satzungen sollt ihr halten, bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen, und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besäen, und es soll kein Gewand auf deinem Leib kommen, der aus zweierlei Garn gewoben ist. Also wären wir dem kompletten Gesetz verpflichtet, dann dürften wir nicht im H&M einkaufen, weil da immer Mischungen von verschiedenen Stoffen sind. Oder Vers 28, der dann auch oft rangezogen wird, ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen, für eine abgeschiedene Seele. Gut, das ist jetzt wieder in Verbindung mit Götzendienst. Und Götzendienst ist allgemein verboten. Deshalb ist das jetzt wieder anwendbar. Und so sehen wir jetzt schon, wenn wir uns mit dem Gesetz beschäftigen, dann müssen wir vom Neuen Testament geschult sein, urteilsfähig zu sein, was wir jetzt anwenden dürfen und müssen und was nicht. Denn das Gesetz offenbart uns natürlich den Charakter und den Willen Gottes, aber eben nicht in einer Weise, dass wir alles direkt übernehmen müssen, weil manche Dinge eben speziell für Israel waren. Welche Gebote sind für uns bindend? Nun, auf der einen Seite sagt der Herr Jesus in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. In 1. Johannes 5, Vers 2 heißt es, dass einander lieben auch bedeutet, Gott zu lieben. Und an einer anderen Stelle sagt der Herr, dass eben die Liebe zu Gott und zum Nächsten alle Gebote umfasst. Also das ist grundsätzlich das, was all unser Handeln prägen und bestimmen muss. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch im Neuen Testament direkte Gebote, die einfach als Anforderung geschrieben sind, denen wir auf jeden Fall zu 100% untertan zu sein haben, wie Epheser 4 zum Beispiel. Gibt es ja manche Abschnitte, in denen solche gesammelt sind, wo auch Dinge aus dem Alten Testament wiederholt wurden. Zum Beispiel Epheser 4, 25. Darum legt die Lüge ab und rede die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Kapitel 5, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Und so haben wir eben auch Gebote als Christen. Und auf die können wir die gleichen Prinzipien anwenden, wie da im Buch Maleachi rauskommen. Es ist genauso unveränderlich und genauso absolut wie Gottes Gesetzesanspruch an das Volk Israel. Wie wirkt nun das Gesetz? Was ist das Ziel des Gesetzes? Darüber möchte ich noch ein bisschen nachdenken. Kurz. Gut, einerseits dient es natürlich dem Frieden. Gesetz bedeutet eine Ordnung, durch die wir zusammenleben können. Andererseits haben wir gelesen, vorher schon in Römer 3, es offenbart die Sünde. Wir haben auch gelesen, dass das der Hauptgrund sogar war, dass Gott dieses Gebot an Israel gab. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gebot hatte nie den wirklichen Ziel, zwar den vorgeschobenen, aber nie den wirklichen, das wirkliche Ziel, durch es gerettet zu werden, sondern es war nur zur Erkenntnis der Sünde gegeben. Aber auf der anderen Seite dürfen wir da auch nicht übertreiben, denn in 5. Mose 30 steht noch Folgendes, und das möchte ich noch dazu aufschlagen. Denn wir sind viel zu schnell dabei zu sagen, ja, wir können das Gesetz gar nicht halten, auch in der Evangelisation. Ja, Gott hat Gebote und die kannst du nicht halten, also brauchst du Erlösung. Und weil wir das manchmal etwas leichtfertig sagen, klingt das für manche schon etwas ungerecht, wie Gott handelt. Aber in 5. Mose 30 ab Vers 11 steht Folgendes. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Wir haben alle die physischen Mittel, Gottes Gebot zu halten. Wir haben alle die Fähigkeit, wenn wir den Mund aufmachen, nicht zu lügen. Wir haben die physischen Mittel, unser Geld, das wir verdienen, oder eben nicht verdienen, aber bekommen, unser Geld zu nehmen und Armen zu geben. Wenn zum Beispiel uns Unrecht getan wird, haben wir eigentlich die völlige Freiheit, entweder zornig zu werden oder eben demütig zu sein. Wir können das Gesetz in dem Sinne tun. Wir haben die physischen Mittel dazu. Aber auf einer anderen Seite können wir es eben nicht tun. Nämlich so wie zum Beispiel ein Alkoholiker nicht vom Alkohol lassen kann, nicht weil er nicht fähig ist, die Flasche loszulassen, sondern weil sein Wesen ihn dazu treibt. Oder ein noch viel treffendes Beispiel ist eigentlich, wirklich diese Triebtäter, die zum Beispiel Serienkiller oder dergleichen, oder Sexualstraftäter, die wirklich von innen einfach getrieben werden zu diesen grauenhaften Taten. Und so wirst du von deinem Wesen, genau wie die, getrieben zu sündigen. Und das ist eigentlich ein gutes Bild, weil niemand würde sagen, sie sind unschuldig wegen diesen Trieben. Sie sind schuldig, aber sie können nicht anders, als es nicht zu tun. Und so bist auch du schuldig, wenn du sündigst und kannst doch nicht anders. Das müssen wir bedenken beim Gesetz. Wir können das einerseits tun und andererseits eben nicht, weil wir Sünder sind. Und diese Erkenntnis soll den Sünder zerschlagen. Gleich am Ende mit der Zeit. Diese Erkenntnis ist das Erste, was es braucht, um für Jesus fertig zu sein. Ja? Der Herr sagt nach 1100 Jahren, gedenkt an das Gesetz, obwohl es 1100 Jahre nicht funktioniert hat. Und der wirklich von Sünde überführt war, der Israelit, der sollte davon wirklich ins Nachdenken kommen und fragen, wie soll das endlich funktionieren? Ich kann das nicht, ich habe es gemerkt, ich brauche Hilfe. Gott bietet sie hier noch nicht an, aber er verheißt sie jetzt im zweiten Teil, den ich noch schnell durchgehen möchte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, er der große und furchtbare Tag des Herrn kommt und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Das ist eine Verheißung. Elia wird vor dem Tag des Gerichtes Frieden in Israel machen. Denn vorher war ja die Ankündigung, da kam nicht, die Nationen werden gerichtet und Israel wird verschont. Nein, hier hieß es, alle Gottlosen werden gerichtet und alle, die mich fürchten, werden verschont. Die Drohung geht sogar eigentlich an die Gottlosen aus Israel. Aber hier jetzt die Ankündigung, aber keine Sorge, ich werde vorher dafür sorgen, dass ihr alle Gottesfürchtige sein werdet, bevor dieser Tag anbrechen wird. Was hier jetzt natürlich das Interessanteste ist, wahrscheinlich für die meisten, ist dieser Elia, über den viel diskutiert wird. Aber ich habe sogar einen Kommentar, in dem steht, wenn man darüber predigt, sollte man sich nicht in endlose Diskussionen über dieses Thema verfangen lassen, und dem werde ich treu bleiben. Kurz noch ein paar andere Auslegungshürden. Was bedeutet es, es wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden? Manche behaupten auch, das würde jetzt heißen, dass die jetzigen Juden eben wieder dem Herzen ihrer gottesfürchtigen Vorväter zugewandt werden, also dass sie gottesfürchtig werden wie damals. Das denke ich nicht, weil das sehr gekünstelt wirkt. Ich denke, diese Leute haben einfach ein Problem damit, weil dieses Beispiel, das der Herr hier rausgreift, von der Versöhnung von Eltern und Kindern, irgendwie aus dem Nichts zu kommen scheint, und das tut es auch, aber es ist einfach die wörtliche Bedeutung davon. Und ein Beispiel, dass das wirklich die Bedeutung ist, ist Lukas 1,17. Kurz vorlese, da wird von Johannes dem Täufer gesagt, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias und die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also hier wird eben das genauso aufgegriffen. Er wird genau das tun, aber eben, es ist ein Beispiel und dann wird auch das andere herangeführt, auch die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten. Also es wird einfach eine allgemeine Umkehr stattfinden. Und damit sind wir auch schon beim anderen Thema. Inwiefern ist Johannes der Täufer Elia? Da gibt es jetzt auch manche Stelle, die man betrachten könnte. Der Zeit halber nehme ich nur die aussagekräftigste, nämlich Matthäus 17. Denn es gibt auf der einen Seite, sagt Jesus in Matthäus 11,14, Johannes ist der Elia, der kommen soll. In Matthäus 11,14 und Johannes 1,21 wird Johannes gefragt, bist du Elia? Und er sagt nein. Und die Frage ist jetzt, was soll das heißen? In Matthäus 17, Vers 11 bis 13 heißt es folgendermaßen, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir genau das, was das Problem auflöst, nämlich Jesus sagt, Elia kommt zuvor. Zukunft. Er kommt zuvor und wird alles wiederherstellen. Die Verheißung wird wahr werden. Auf der anderen Seite ist er aber schon gekommen. Und da sehen wir, dass eben hier bestätigt der Herr, dass eben tatsächlich Elia noch kommen wird. Aber Johannes der Täufer in gewisser Weise auch als dieser bezeichnet werden kann. Warum? Wir haben in Malachi zwei Verheißungen auf einen Boten. Einmal hier und einmal in Kapitel 3,1. Und in Kapitel 3,1 wird zwar nicht von Elia gesprochen, aber das ist eigentlich die Erfüllung. Auf diese Verheißung ist Johannes der Täufer die Erfüllung. Und dass er eben immer als Elia bezeichnet wird, liegt eben daran, dass diese Auftrennung vom ersten und zweiten Kommen nur allmählich im Neuen Testament offenbart wird, weil da ja niemand damit gerechnet hatte. Jeder Jude war sich sicher, ja, der Messias kommt und vorher kommt eben ein Bote und das ist der Elia, fertig. Die hat nicht auf dem Schirm, dass der Herr jetzt einmal kommt und da kommt jemand vorher und nochmal kommt und da kommt nochmal jemand vorher. Und daher diese Aufteilung. Noch die Frage, die wahrscheinlich auch viele interessiert, kommt Elia jetzt wirklich oder nur jemand im Geist des Elia? Ich denke, ich habe eigentlich keinen Grund zu erwarten, dass es nicht der wirkliche Elia ist. Leute, die dagegen schreiben, wirken immer so, als ob ihnen das einfach zu komisch wäre. Aber der Herr kann das machen. Auf der anderen Seite würde es meinen Glauben jetzt auch nicht umstoßen, wenn es eben jemand im Geist und der Kraft Elias wäre am Ende. Das ist auch manchmal das mit Endzeit. Bei manchen Details können wir spekulieren, aber müssen letztlich sagen, wir werden sehen und wir werden sehen. Aber schließen möchte ich jetzt noch mit dem Sinn von dem. Was heißt das? Und da ist es jetzt auch wichtig, dass wirklich, dass er sagt, es ist Elia. Denn eigentlich müssen die Leute sich doch fragen, Elia war schon mal da mit genau diesem Auftrag. Und es hat damals schon nicht funktioniert, warum sollte es beim nächsten Mal funktionieren? Und das ist jetzt das Spannungsfeld, mit dem das Alte Testament endet. Gottes Maßstab ist unverändert, er verheißt, dass alles gut wird, aber irgendwie versteht man noch nicht wie. Und das ist das, womit der Herr die Menschen auf Jesus hinzusendet. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich andere Stellen, wie Hesekiel 36, die klar sagen, wie, wo der Herr sagt, ich werde meinen Geist in sie legen und ich werde bewirken, dass sie ja, in meinen Satzungen wandeln. Und in Jesaja 53 auch nochmal genauer, wie das geschehen soll, nämlich dass er vorher erstmal das Problem ihrer Schuld beseitigen muss, durch den leidenden Gottesknecht, durch den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz für die Sünden stirbt. Denn nicht umsonst sagt der Herr auch, er muss sterben und auffahren, dass der Geist kommen kann und eben heute in uns wirken kann und eines Tages auch uns und auch das Volk Israel vollenden wird zur Gerechtigkeit. Das noch kurz ist auch die Antwort auf dieses, ja, oder eine Herangehensweise an dieses Problem, kann ich jetzt alles tun, was ich will als Christ? Wer eigentlich aus dem Alten Testament zum Neuen kommt, der kann gar nicht damit rechnen, dass Gott das meint. Denn überall ist nicht die Verheißung, ich werde euch die Schuld vergeben, sondern ich werde euch gerecht machen und die Schuld vergeben. Das ist immer die Hoffnung, die jeder Jude eigentlich haben muss, der wirklich gottesfürchtig war. Er sieht seine Sünde und hat von Gott die Verheißung, ich werde sie dir wegnehmen. Jemand, der wirklich vorbereitet zum Herrn kommt, sollte seine Sünde eigentlich hassen und nicht mehr wollen. Spätestens, wenn er ihm bekehrt ist und der Geist in ihm wirkt, wird er dieses Verlangen in ihm wirken. Ein Christ wird sich verändern. So, aber jetzt noch mal kurz, um zusammenzufassen. Das ist das, womit der Herr die Menschen auf Jesus zusendet, mit einem zerschlagenen Gewissen vom Gesetz, einer völligen Hilflosigkeit und Erkenntnis, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe. Er erkennt, dass Gott sein größtes Problem, aber auch die einzige Lösung ist, denn Gott selbst sagt, ich werde euch jetzt Elia senden und der wird alles richten. Es ist also jemand, der seiner Schuld bewusst ist, aber seine Hilfe allein bei Gott sucht. Und das ist der einzige Weg, wie man zu Christus kommen kann. Denn manche sind sich ihrer Schuld bewusst, aber suchen überall sonst nach Hilfe, versuchen es doch noch irgendwie hinzubekommen. Nein, allein zu Christus. Und das gilt auch für Christen, das möchte ich euch auch noch mitgeben. Wir können nur so richtig zum Herrn kommen und um Hilfe beten, auch in der Heiligung, wenn wir einerseits völlig unserer Schuld bewusst sind, andererseits jede Hilfe allein von Gott erwarten. So sind wir am Anfang zur Errettung gekommen und nur so kann auch die Heiligung stattfinden und vollzogen werden. Und damit möchte ich schließen.